Ja, wenn wir ehrlich sind, Lars, Transferfakten haben wir jetzt noch keine. Aber.
Das stimmt, das ist korrekt. Aber dafür haben wir 9 Punkte im Jahr 2025 zu präsentieren.
Ja, und eine sehr hohe Transferwahrscheinlichkeit, das müssen wir schon sagen. Aber lass uns mal darüber reden heute Morgen. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen hier am Montag.
Aufstehen mit der Eintracht. Dein Frühstück für die Ohren aus dem Herzen von Europa.
Dreimal schlafen, um diesen wunderbaren Abend vom Freitag zu verdauen. Ein 2-0-Sieg gegen Borussia Dortmund, der emotional auch so viel zu bieten hatte. Der Abschied von Omar Marmoush. Alle wissen, dass er gehen wird. Wir wissen auch, dass Manchester City das Ziel sein wird. Unterschrieben ist noch nichts und deshalb ist es halt noch nicht offiziell. Aber es war ein sehr, sehr gelungener Abend. Vor allem eben auch dieser Abschied, oder?
Ja, also das war, ja, wir haben ja Spektakel angekündigt. Es war jetzt nicht das spektakulärste Spiel in dem Sinn, aber es war hochspannend, glaube ich, bevor wir jetzt gleich zur Analyse kommen. Lass uns aber, wie du schon gesagt hast, mal kurz bei Omar bleiben. Also ich glaube, das ist das Paradebeispiel für, ja, wie verabschiedet man sich von einem Verein. Hat Markus Krösche ja auch schon vorneweg bei The Zone gesagt, dass er ja volle Hochachtung vor Omar hat, der trotz, obwohl dieses Angebot anscheinend schon auf dem Tisch lag, trotzdem noch gespielt hat gegen St. Pauli, gegen Freiburg, dort wichtige Tore erzielt hat. Und ja, und dann ist er irgendwie im Stadion und stellt sich da vor die Kurve hin. Ich sag mal so, es hat schon in der Vergangenheit andere Wechsel gegeben, da ist deutlich mehr verbrannte Erde hinterlassen worden. Und ja, so gehst du durchs ganz große Tor und kriegst Applaus noch beim Gehen sozusagen.
Ja, und hinterlässt auf jeden Fall Spuren und kannst immer wieder kommen. Also ich glaube, wenn wir mal gegen ihn spielen sollten, ist das für mich so ein Farewell, wie es damals bei Philipp Kostic war. Ja, also
ja.
Kann immer wieder kommen, wird immer wieder freundlich empfangen werden.
Ja, also wir haben ihn ja auch erlebt, war ja immer auch ein super freundlicher, immer irgendwie, auch bei Themen, wenn wir auf ihn zugekommen sind, war der immer mit dabei. Und ich fand eine Sache ehrlicherweise sind so im Nachgang sehr, sehr beeindruckend. Viele haben darüber gesprochen, ey, das ist ein super Fußballer, aber das ist auch ein ganz feiner Mensch. Und dann waren die Instagram-Accounts von allen Spielern waren irgendwie da und haben diese Story gepostet, wo er vor der Nordwestkurve steht und sich verabschiedet. Ich finde, das ist ein großes Zeichen und es zeigt auch, wie beliebt Omar Marmoush tatsächlich innerhalb dieser Mannschaft war. Nicht nur aufgrund der Fähigkeiten, sondern einfach, wie er als Mensch ist.
Das zeigt aber auch die Lücke, die er reißen wird, nicht nur sportlich auf dem Platz, sondern eben auch in der Kabine. Also menschlich war er ein ganz wichtiger Faktor in dieser Mannschaft. Also
absolut. Absolut, 100%. Aber es ist halt auch klar, also um das vielleicht nochmal irgendwie, weil natürlich viele Fußballromantiker es da draußen noch gibt und sagen, naja, irgendwie, wir verkaufen immer die besten Spieler und so weiter und so fort. Also auf der einen Seite ist Spieler, der sein Leben lang von der Premier League träumt. Das hat er der Mannschaft auch nochmal mitgeteilt. Es war schon immer ein großer Traum, wo er angefangen hat, Fußball zu spielen, mal in der Premier League zu spielen. So, und dieser Traum, der verwirklicht sich jetzt mit einem der besten Clubs der Welt und einem der besten Trainer der Welt und, ich glaube, das kann man auch so sagen, wahrscheinlich mit einem der besten Gehälter der Welt. Also von daher gesehen, was will man dem Jungen irgendwie vorwerfen?
Das ist übrigens, also ich muss eins noch, ich hätte es romantischer gefunden natürlich, wenn er zu Liverpool gewechselt wäre.
Ja, ich auch.
Ja, die Mo Salah-Story, das ist das eine. Aber die könnten wahrscheinlich dieses Geld dann doch auch nicht ganz zahlen, was da im Raum steht. Und Gehalt, was habe ich jetzt gelesen? 16 Millionen. Mhm. Und angeblich hat er bei uns 2 verdient. Also wir wissen es wirklich nicht, aber ich glaube, Entschuldigung.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und eins ist auch klar, das muss man immer wieder sagen, Eintracht Frankfurt ist einfach auf Transfererlöse angewiesen. Das ist eine klare Kommunikation unseres Vorstandes von Axel Hellmann und auch von Markus Krösche. Das ist ein klares, das ist leider so, ja, wir würden uns wünschen, dass wir alle in Anführungszeichen bei uns behalten könnten, aber wir sind halt kein anderer Bundesligist, der dann einfach mal 50 Millionen von irgendeinem Sponsor kriegt und sagt, naja, jetzt ziehen wir mal das Ganze mal glatt und dann passt das alles wieder. Das sind wir halt nicht. Wir müssen da verkaufen und ja, zuletzt hat das ganz gut funktioniert. Ablösefreie Spieler geholt, die du für ganz hohe Millionenbeträge, teilweise fast dreistellige verkaufst, ist jetzt nicht die beste Taktik. Taktik, so rum.
Ja, und lass uns mal rekapitulieren. Wir haben den ja eigentlich fast von der Bank von Wolfsburg geholt.
Ja.
Muss man ja auch sagen. Und es gibt ja immer noch die Geschichte unter unserem Ex-Trainer Niko Kovac, dass er in einem Spiel 21 Minuten später wieder ausgewechselt wurde, weil er ihm zu wenig gegen den Ball gemacht hat. Oder also er nicht zufrieden war mit der Leistung, was echt eine absolute Höchststrafe ist. So, und da muss man sagen, dann kommt dieser Spieler zu uns und wird zu einem Der Kicker hat ihn in die Kategorie Weltklasse gelistet und die letzten Leistungen oder die Leistungen bis hierhin waren ja auch so.
Ja.
Und muss man sagen, also der Anteil, es ist ja nicht so, dass Eintracht keinen Anteil daran hätte. Das muss man auch sagen. Also da sage ich jetzt speziell Dino Toppmöller, genau. Aber ich glaube auch die Mannschaftskameraden, das Umfeld der Spieler selber natürlich,
ja.
Der mit einer Top-Einstellung sein Talent jetzt zum Ausbruch, zum Durchbruch gebracht hat. Also dieses Gesamtpaket, das ist ja nicht so einfach passiert, nee. Sondern da haben viele dran mitgearbeitet. Und ich glaube, deshalb war es dann auch so, dieser Abschied so, dass er weiß, was er uns zu verdanken hat. Wir aber alle wissen, was wir ihm zu verdanken haben. Denn ohne seine Tore würden wir nicht auf Platz 3 stehen.
100% bin ich komplett bei dir. Und das ist bei dem letzten Stürmer tatsächlich ja dann ein bisschen anders gewesen. Dass er vielleicht genau das vergessen hat, was er auch uns in dem Falle Eintracht Frankfurt zu verdanken hat tatsächlich. Und das war ja schon vorher so, es war bei den Dembeles und so weiter und so fort, die nicht ins Training erscheinen. Ich glaube, das ist mal wieder ein schönes Paradebeispiel dafür, wie es auch funktionieren kann von Spielerseite und man trotzdem in Anführungszeichen den Willen bekommt, dann zu wechseln. Aber schön, dass es auch noch so dann trotzdem geht.
Und offenbar haben die Berater da auch eine vernünftige Rolle gespielt.
Natürlich.
Bei Kolomyani kannst du natürlich auch sagen, war auch ein Jugendtraum, bei seinem Heimatverein zu spielen. Aber,
natürlich. Aber immer
das
geht
ist wahrscheinlich
immer
auch an diesem Kreis zerren auch so viele Leute rum.
Ja.
Ja. Aber gut, abgehakt. Inzwischen ist er bei Juve. Und wie gesagt, wir schauen, wann dieser Deal mit Omar Marmoush dann in trockenen Tüchern ist. Und dann sehen wir weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ersetzen wir ihn denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, würde ich jetzt Markus Krösche gerne fragen. Also der hat ja was in der Schublade. Brauchen wir ja gar nicht drum rumreden. Ich denke, das wird auch bald passieren. Ich meine, es ist jetzt noch. Noch ein bisschen weniger als 2 Wochen. Also ist noch das Transferfenster offen. Natürlich wird da noch mindestens einer, vielleicht sogar auch noch 2 kommen. Ich bin mal gespannt. Also, dass du so ein bisschen, in Anführungszeichen, einer wird von den beiden schon einschlagen. Es wird natürlich, viele Namen werden diskutiert. Ich gucke nicht so viel Spiel, dass ich sage, okay, der ist jetzt gut für uns in der französischen Liga. Natürlich kommen viele von da hier rüber. Ich bin mal gespannt. Also mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen.
Ist jetzt kein Automatismus. Komm, wir holen für 20 einen aus Frankreich und der funktioniert sofort. Also,
genau. Außerdem sind das auch tatsächlich die Beträge, die Markus gar nicht so unbedingt zahlen will. Ne? Also es ist hier geht ja auch da immer um, wie kann ich einen holen und den dann später vielleicht dann auch für teuer Geld in Anführungszeichen weiterverkaufen. Also es geht ja immer um diesen Marktwert auch zu steigern. Ja, und dann schauen wir mal. Also wir können ja, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Brücke, wir können es auch ohne Omar. Das haben wir zumindest am Freitag bewiesen.
Ja, also ich habe Ansgar Knauf jetzt noch nicht sprechen können. Das interessiert mich brennend, weil im Grunde hat er diesen Spot besetzt. Das war die einzige Änderung.
Ja.
Und ich meine, es ist dann so, wenn du derjenige bist, so, du spielst heute mal für Omar, da denkst du auch erstmal, ups, was ist hier los?
Ja.
Ja, ich fand es von der Idee her absolut richtig. Ein Spieler, der das Tempo hat.
Genau.
Ja, klar, die Unterschiede zwischen einem Omar Marmoush und Ansgar Knauf sieht man dann auch irgendwo auf dem Platz, aber Speed haben sie beide und mit Speed haben wir Dortmund dann eben entscheidend geknackt.
Ja, also ich fand die erste Halbzeit war sehr, sehr gut. Da hätten wir auch durchaus auch höher führen können. Dortmund mit der 3er-5er-Kette hat schon ein bisschen überrascht, glaube ich, den einen oder anderen. Wir haben es ja letzte Woche im Podcast auch schon mal angeschnitten, dass es vielleicht sogar eine Option sein kann. Ich fand aber, die Löcher waren trotzdem groß. Also es hat nix in dem Sinne geholfen. Und Tor super rausgespielt über Rasmus Christensen. EKTK mit einem tollen Laufweg macht das 1-0. Und wie gesagt, da hatten wir schon noch 1-2 Situationen, wo wir hätten auch noch 2-0 führen können. Knauf, der Innenpfostenschuss, ich glaube, das war dann auch so die größte. Und Dortmund
das hätte
hatte
überragend noch gepasst.
Ja. Und Dortmund hatte zwar viel Ballbesitz, aber total toten Ballbesitz. Also haben, glaube ich, am Ende erst Halbzeit 17 Flanken geschlagen, die super wegverteidigt wurden. Und ja, das war so die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit, da war dann tatsächlich ein bisschen mehr Tempo drin und da mussten wir die ein oder andere brenzlige Situation auch überstehen.
Ja, Dortmund hat sich natürlich sehr dran hochgezogen an 2 nicht gegebenen Elfmetern. Ich glaube, über einen kann man reden.
Ja.
Collins an
Gittens. Ja.
Ja, also der Schiedsrichter hat es danach erklärt, Daniel Schlager. Ich fand das ja ganz klasse, dass er sich hingestellt hat und gesagt, es ist nicht jeder Kontakt ist für mich ein Elfmeter. Es ist ein Laufduell und die Körperlichkeit spricht für Collins. Dass Collins ihn unten dann nochmal trifft, ist vielleicht
so
das, wo man sagen könnte,
so
kannst du vielleicht geben.
Ja. Ja. Also glaube ich, das ist so ein Ding, den kannst du geben, aber den musst du nicht geben. Und da bin ich wieder so der Meinung, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet, kein Elfmeter, dann hat der VAR nichts, bei so einer Situation einzugreifen.
Wenn es keine klare Fehlentscheidung ist.
Dann ist es so. Dann, ja.
Das war ein Thema klare Fehlentscheidung. Das andere Ding, ich habe am Samstag auch ganz große Augen gemacht, als es eine ähnliche Situation wie bei Theat und Girassi einen Elfmeter gab bei Heidenheim gegen St. Pauli.
Ja.
Wobei ich dann trotzdem, der minimale Unterschied ist, dass der länger zieht am Arm als Theat. Dass Theat aufhört und Girassi, muss man auch sagen, super Fußballer. Wahrscheinlich auch bester Dortmunder und großen Respekt, sehr guter Kicker, aber bei sowas fliegt er halt immer durch die Gegend.
Ja.
Und dass du dann irgendwann auch keinen Elfmeter mehr kriegst, selber schuld.
Ja, nee, es ist 100% so, wie du sagst. Und man muss halt dann insgesamt sagen, hat so die Abwehr dann gerettet. Also wenn du jetzt gerade Girassi angesprochen hast. Robin Koch war brutal. Ja, also aber auch die nebendran waren echt gut. Ich fand, Christensen hat ein super Spiel gemacht gegen Gittens. Als dann Tuta hinten rechts rein ist und dann Collins, der hat ein bisschen mehr Probleme mit Gittens bekommen. Aber es ist halt, ja, wir kommen immer ganz oft immer wieder darauf zurück. Ja, letztes Jahr. Aber es ist halt so, dieses Jahr können wir uns auch mal so spielen. Das hatten wir, glaube ich, schon 2-3, wo wir sagen können, okay, wir haben heute irgendwie nicht geglänzt in dem Sinne, aber wir haben alles reingehauen, wir haben alles wegverteidigt und dann reicht halt einfach ein Tor. So, ja. Und am Ende waren es dann noch ein zweites, aber du weißt, was ich meine.
Genau, ja. Und noch eins noch zum Thema Elfmeter. Wenn sich jemand nicht aufregen darf über Elfmeter in Spielen zwischen Dortmund und Frankfurt, ist es Borussia Dortmund. Punkt.
Das sei nochmal gesagt tatsächlich. Ja,
das musste ich jetzt nochmal loswerden.
Ja, ja, ist völlig legitim. Oskar Heuland dann am Ende mit dem 2-0. Erstes Tor für die Eintracht. Ja. Auch eine schöne Geschichte noch. Einer, auf den ich echt noch große Hoffnung habe, weil ich erinnere nochmal an das Spiel gegen Mainz, da hat er von Anfang an gespielt. Da fand ich ihn richtig gut. Ist jetzt so ein bisschen in Lauerstellung hinter Skiri und hinter Larsson. Und ja, also der wird, glaube ich, jetzt in den englischen Wochen dann, die dann auch jetzt natürlich auch weiterhin folgen werden, glaube ich, wird er weiterhin spielen und Spielzeit bekommen und auf den freue ich mich. Noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, was mich auch derzeit sehr, sehr freut, ist, Mario Götze ist, finde ich, momentan in einer brutalen Form. Also er macht so viel kleine Dinge richtig gut, ist einfach ein ganz, ganz wertvoller Fußballer. Er spielt nicht immer den tödlichen Pass, oder zwar gegen Freiburg, ja, aber und er spielt nicht immer, schießt nicht immer die vielen Tore, aber macht einfach viele kleine Dinge richtig. Nimmt man Druck raus, einen drucklösenden Ball für einen Mitspieler, dann bricht er mal einen Angriff ab, wenn er denkt, ah nee, ist jetzt nicht, ich mach mal kurz Ballbesitz. Der spürt dieses Spiel einfach so. Das ist so geil.
Ja, und ich finde auch, dass Skiri immer besser wird.
Mhm.
Ja. Dass er auch es gibt so ein, zwei Szenen, wo ein anderer wird einen Ball wegbolzen, Skiri holt aus, schaut nochmal und bringt den Ball zum Mitspieler mit einer Ruhe, einer Sicherheit. Ich glaube, das ist dann auch so ein Gerüst, was diese Mannschaft einfach braucht. Junges Team, aber du hast halt solche Veteranen da mit drin. Auch Robin Koch, wie gesagt, ist ein absoluter Leader, ein absoluter Anführer. Also das sieht alles ganz gut aus. Ja. Aber wie gesagt, eines, ich glaube, da sind wir uns einig, vorne muss noch was, einen brauchen wir schon.
Natürlich, weil du kannst ja, wenn jetzt Ekitike sich am Donnerstag irgendwie gegen Ferencvaros verletzt, dann stehst du in Anführungszeichen mit einem Stürmer noch da, das ist dann Igor Matanovic. Deswegen, du musst auf alle Fälle noch was machen. Ich glaube, das weiß ja auch Markus Krösche. Weil du hast jetzt eine Saison, du bist Dritter. Ja, die Gegner haben am Wochenende Federn gelassen, unter anderem Leipzig. Willst du jetzt gleich noch was zu sagen? So, und in der Europa League hast du am Donnerstag die große Chance, die Top 8 festzuziehen. Also die Saison sieht top aus.
Ja, ja. Also in der Tabelle hat sich wirklich einiges sortiert. Ja, da hast du wirklich Distanz zwischen dich und andere gebracht. Dass Leipzig da 3-0 gegen Bochum noch hergibt, ist
Wahnsinn.
Einfach großartig.
Mainz verliert in Berlin. Ja, also die haben auch was liegen lassen.
Ja, Wolfsburg verliert Freiburg. Also ja, ich glaube, der größte Gegner da in dieser ganzen Geschichte von den Teams, die hinter uns sind, ist wirklich der VfB Stuttgart.
Das haben wir schon besprochen, da bin ich auch deiner Meinung.
Überragenden Fußballspiel. Also ich freue mich auch schon auf das Spiel, wenn die zu uns kommen. Dauert noch ein bisschen, aber das wird mega. Und ich finde es auch toll, dass eben solche Traditionsclubs mit großem Anhang, mit großer Vergangenheit und einfach einem guten Fußball, einer guten Spielidee, dass die vorne stehen. Das gefällt mir persönlich.
Haben jetzt auch einen neuen Shootingstar, so mit Nick Woltemade. Haben auch drei Stürmer, Undav, Edin, Demirovic und Woltemade. Also ja, aber auch, wie du gesagt hast, die spielen einfach sehr, sehr guten Fußball. Haben Freiburg am Wochenende mal locker im Derby hergespielt. Das wird so die größte Konkurrenz dann da noch vorne mit dabei.
Ja, und weil das im Deutsche Bank Park so gut geklappt hat mit dem Flutlicht anknipsen, machen wir es am Donnerstag wieder an.
Ja.
Gegen Ferencváros Budapest. Ich habe heute mal kurz quer gelesen, Robbie Keane ist da als Trainer.
Ja, das ist seit, ich habe das gelesen, 3-4 Wochen oder so hat er da übernommen. Und Naby Keita ist da hingewechselt.
Ja, genau.
Der ist ausgegangen. Also es sind dann ein paar populäre Namen, die wir dann am Mittwoch in unserer Vorschau hier dann nochmal besprechen werden. Aber das sind ein paar lustige Namen mit dabei.
Ja, also wir steigen schon wieder ein in diese Woche. Wir haben schon wieder was nachzulesen und nachzugucken, um euch zu informieren. Und darauf freuen wir uns dann auch. Und ihr hoffentlich auch.
Absolut. Also, zwar englische Woche, die Nummer 2 im Jahr 2025. Donnerstag gegen Ferencváros zu Hause und am Sonntag dann auswärts bei der TSG Hoffenheim. Geh mal san, Marc.
Ja, komm gut in die Woche.
Ebenso. Ciao, ciao.
Aufstehen mit der Eintracht ist eine Produktion von Studio 59.